Was will ich denn den Leuten jetzt konkret beibringen? Und wenn Sie sich überlegt haben, was Sie den Leuten beibringen wollen, ist es natürlich sinnvoll, dass Sie sich in diesen Themen beibringen wollen. Deswegen kommen wir dann zur Phase 3, die Planung des konkreten Vorgehens. Und schließlich haben Sie das alles geplant und sich gut überlegt und auch die nötigen Arbeitsmaterialien dazu erstellt und all dieses. Dann kommen wir logischerweise zur Phase 4, das ist die Durchführung der Maßnahme. Wie das meistens so ist im Leben, ist zu dieser Phase dann nicht allzu viel zu sagen, aber ein bisschen was wird uns trotzdem einfallen. Und nun haben Sie das gemacht und alle sind mehr oder weniger zufrieden mit dem, was da passiert ist. Jetzt wäre es aber an der Zeit, sich zu überlegen, können Sie das auch erzählen, was Sie da angeblich gelernt haben. Ja? Und das ist dann die Phase 5, die Beurteilung des Lernerfolgs. Ist also, wie Sie sehen, ganz logisch und in unserer Gliederung entsprechend die 5 Punkte, abgesehen davon, dass wir hier eine Vorbemerkung haben und dass ich wahrscheinlich am Schluss noch ein Resümee ziehe, eine Abschlussbemerkung, ist es dann auch so. Nun, noch weiter in der Vorbemerkung sollte man noch eins sagen. Phasenmodelle sind einerseits sehr beliebt, andererseits werden sie aber auch gerne ein bisschen verteufelt. Ja? Zum Beispiel in der Softwareentwicklung kennen Sie ja die unterschiedlichsten Phasenmodelle, Requirement Analysis bis dann hinten die Wartung der Software oder ähnliches. Ja? Und da wird es dann auch häufig in dem Sinn kritisiert, dass man sagt, das darf kein sogenanntes Wasserfallmodell sein. Also Wasserfall heißt ja, Wasser fällt immer von oben nach unten und das sind dann die 5 Stufen, werden es in unserem Fall die 5 Phasen. Und da Wasser nicht zurückfließt, kommt also immer eine Phase genau nach der anderen und damit hat es sich auch. Ja. So darf man natürlich ein Phasenmodell nicht verstehen, sondern man muss zu jedem Zeitpunkt imstande sein, auch die vorhergehenden Phasen nochmal zu revidieren. Das ist dann also dann kein Wasserfallmodell, sondern irgendwie so ein Durchgangsmodell, so ein Kreismodell, wo ich gegebenenfalls auch immer wieder zur Requirement Analysis zurückkomme, weil sich herausgestellt hat, dass da eben einige Lücken drin waren etc. Und man nennt dies mit diesem schönen Fremdwort zyklisch-iterativ. Das Gegenbeispiel. Zyklisch ist vom Kreis, ne? Und iterativ kommt von dem lateinischen Wort iterare, das heißt ständig wiederholen. Das heißt also, man soll eigentlich da ständig in diesem Kreis sein und entsprechend ist dann sowohl Softwareentwicklung wie Weiterbildung ein unendlicher Prozess. Ja? Nun, diese Diskussion ist natürlich richtig und gilt natürlich auch für unser Phasenmodell. Auch da wäre es völlig wahnsinnig, wenn man bei Phase 3 bemerkt, dass in Phase 1 was offensichtlich nicht gestimmt hat, dann zu sagen, okay, da kann ich jetzt nicht mehr zurück, ja, sondern man versucht das halt dann nochmal zu korrigieren. Andererseits soll man aber nicht jedes Phasenmodell mit dem Wasserfallmodell verwechseln. Phasen sind einfach notwendig, um sich die logische Struktur einer Vorgehensweise klarzumachen. Und deswegen wird es auch immer geben, egal wohin Sie kommen, in der Arbeitswissenschaft gibt es dann auch eine Menge Phasen, die REFA-Phasen der Arbeitsgestaltung und so. In all diesen Fällen muss man halt wissen, es ist eine sinnvolle, logische Strukturierung eines Vorgehensprozesses, aber es ist eben kein Wasserfall. Das also noch notwendig zur Vorbemerkung und nicht, dass Sie mir dann den Wasserfall um die Ohren hauen, was natürlich ein leicht schiefes Bild ist, aber trotzdem. Ja. Okay. Damit fangen wir also an. Sie bekommen den Auftrag oder den Vorschlag von Ihrem Vorgesetzten, bestimmten Leuten was Bestimmtes beizubringen. Ob Sie sich dafür jetzt sehr begeistern, ist die andere Frage, aber wir nehmen mal an, Sie sind mit Logik und Gründlichkeit ausgestattet und Sie fangen jetzt an, eben dieses Phasenmodell durchzuexerzieren, von dem ich gesprochen habe, und damit fangen Sie dann natürlich bei der Phase 1 an. Phase 1 heißt Ermittlung der Tätigkeitsstruktur und der Bedingungen. Dieser Punkt gliedert sich dann natürlich logisch, weil es ja ein Grundsatz ist, in 2 Unterkapitel, erstens Tätigkeitsstruktur, zweitens Bedingungen. Tätigkeitsstruktur mag Ihnen nicht so bekannt vorkommen wie die Bedingungen, weil letztes Mal haben wir ja Lernziele und Bedingungen gesagt und die Lernziele kommen erst in der Phase 2. Es ist aber vom Ansatzpunkt her, glaube ich, ganz logisch. Ja. Bevor ich versuche, im Arbeitsbereich jemanden was beizubringen, sollte ich mir angucken, was soll er denn mit dem, was da eventuell neu ist, neue Software, neue Organisationsformen, denn tatsächlich tun. Wie sieht denn das aus? Ja? Das ist manchmal relativ einfach, also bei Schreibarbeiten kann es manchmal einfach sein, kann es auch kompliziert sein. Manchmal ist das wahnsinnig kompliziert, wenn Sie zum Beispiel in einem Betrieb aus dem Bereich der Maschinenkonstruktion und Fertigung eine Gruppenarbeit einführen. Da haben Sie dann schon einiges zu tun, um sich anzugucken, was sollen denn die Leute mal tun. Ja? Denn nur daraus kann ich ja dann ableiten, was sollen sie denn lernen. Ja? Also Tätigkeitsstruktur heißt die Struktur der geforderten neuen Tätigkeiten. Wenn das, was da irgendwie geändert werden soll, eingeführt ist, dann haben diese Tätigkeiten eine bestimmte Struktur. Und da ergibt sich jetzt zunächst mal ein ganz einfaches Vierfelder-Schema, wie wir weiter unterscheiden können. Das sind diese schönen japanischen Gemälde hier. Wenn es ging, abnehmen. Das hat dann mehr oder weniger einige Anmachen, auch ein japanische. Also es ergibt sich eine einfache Vierfelderstruktur. Ja. Sie müssen diese Tätigkeitsstruktur einmal in irgendeiner Weise erfassen, also müssen wissen, was da gemacht wird. Und dann müssen Sie sie gewichten. Sie müssen sich überlegen, was ist denn jetzt wichtig bei der Tätigkeitsstruktur? Was muss ich also besonders, muss ich besonders darauf achten, dass es vermittelt wird? Also erfassen und gewichten. Und dann haben wir da noch zwei Möglichkeiten der Realität. Möglichkeit 1 ist, die Arbeitsplätze, an denen in dieser veränderten Weise gearbeitet wird, gibt es schon irgendwie. Ja? Also vorhanden schreibe ich. Ja? Das muss ich dann hier hinschreiben, damit die Schwerfelderstruktur da ist. Also die Arbeitsplätze sind vorhanden. Und es kann Ihnen aber auch passieren, dass die Arbeitsplätze noch nicht vorhanden sind. Einfach deshalb, weil dieses neue Softwarepaket eben tatsächlich ganz neu ist, noch nirgendwo im Einsatz ist. Und wie Sie sich vorstellen können, ist die Sache dann ein bisschen schwieriger. Und vor allen Dingen ist es zwar dann logisch eine Vierfelderstruktur, aber Sie werden das ziemlich zu einem zusammenfassen. Ja? Die Gewichtung und die Erfassung. Während bei den real vorhandenen Arbeitsplätzen ist es immer sinnvoll, das schön zu trennen. Ich fange jetzt also an mit der Bedingung, die Arbeitsplätze sind schon da. Also Sie führen irgendwas Neues rein, eine neue Technologie, eine neue Organisationsform im Betrieb A, ja, aber im Betrieb B, vielleicht sogar unter derselben Konzernwirtschaft, ja, gibt es das alles schon. Ja. Gott sei Dank können Sie sich sagen, das kann ich mir nämlich angucken, wie das aussieht, wenn die Leute das gelernt haben, was sie ja lernen sollen. Und sie fragen sich also, was tun die da? Ja? Wie läuft so eine normale Arbeitsaufgabe bei diesen Leuten ab? Welche Fertigkeiten brauchen die da? Fertigkeiten, Sie erinnern sich, das ist so dieser Bereich der Geschicklichkeiten. Welche Planungsfähigkeiten brauchen Sie? Worüber müssen Sie sich also etwas komplexer Gedanken machen, wie Sie vorgehen? Und natürlich in dem Zusammenhang auch, welche Kenntnisse brauchen Sie? Wobei aber die Kenntnisse natürlich nur sinnvoll sind, wenn Sie irgendwie in Tun eingebunden sind. Kenntnisse, die nicht in Tun eingebunden sind, sind nicht handlungsleitend, deshalb bei der Qualifizierung in der Regel relativ irrelevant. Aber es gibt ja so bestimmte handlungsleitende Kenntnisse, Materialeigenschaften, Werkzeugeigenschaften, die dann doch erfragt werden. Also Sie gehen quasi in den Betrieb B, was da ist, gucken sich an, was tun Sie da, ja, wie sehen die Aufgaben aus, was erfordert das an Geschicklichkeit, an Denk- und Handlungskapazität und an spezifischen Kenntnissen. Ja. Wie macht man das? Ja? Ich habe jetzt gesagt, Sie gucken sich das an. Ja? Das ist tatsächlich eine der Methoden, die dabei sinnvoll ist. Aber Sie werden damit nicht ganz klarkommen. Es wird auch lebenspraktisch gar nicht so gehen. Wenn Sie da rumlaufen und gucken, was die machen, werden die Leute Sie ja fragen, was machen Sie denn da? Ja? Und deswegen ist es natürlich sinnvoll, sich auch mit den Arbeitspersonen zu unterhalten, die das schon können, was sie anderen beibringen wollen. Ne? Ja, was macht ihr denn da? Was ist denn dabei wichtig? Etc. Und wie läuft das? Und kommt ihr klar mit der neuen Software und so weiter? Ja? Diese Mischung von sich Arbeitsplätze angucken und sie befragen ist einerseits sehr logisch, hat aber natürlich andererseits auch einen schönen wissenschaftlichen Begriff, das ist das sogenannte Beobachtungsinterview. Beobachtung plus Interview, ganz simpel, ja, damit sind wir jetzt verbunden. Wenn Sie schon bei uns in Lehrveranstaltungen waren, wo Ihnen Arbeitsanalyseverfahren vorgestellt werden, werden Sie sehen, dieses vernünftige Verfahren der arbeitswissenschaftlichen Arbeitsanalyse fängt mit dem Beobachtungsinterview an. Ja?
Ich habe letztes Semester die Softwareergonomie besucht und dann hieß es ja, dass in der Entwicklung schon die Mitarbeiter eines Konzerns mit einbezogen werden. Mhm. Und von daher stellt es mir die Frage, ob das dann nicht sowieso wegfällt bei der Schulung, weil die ja schon aktiv
mit. Wenn Sie in die Entwicklung einbezogen sind.
Und im Idealfall soll es ja so sein. Also.
Im Idealfall soll es so sein. Deshalb steht es bei mir auch ganz am Schluss, ja. Aber ich nehme jetzt sozusagen mal einen vereinfachten Fall. Ne? Also in diesem Fall ist es dann besser, da wissen dann auch die Leute, die das lernen schon, worum es geht. Aber wir nehmen jetzt mal an, sie gucken sich das woanders an. Das kann auch durchaus sinnvoll sein, auch in so einem partizipativen Prozess. Ja? Denn wenn Sie als Informatiker oder als Arbeitswissenschaftler vorschlagen, arbeitet doch mit Software schon 2000, ja, dann sollten Sie in einem anderen Betrieb gucken, ob Software schon 2000 da funktioniert. Ja. Also insofern ist es trotzdem natürlich möglich, aber schon klar, das andere Modell ist das Ideale. Ja. Jetzt war ich aber bei dem Beobachtungsinterview. Ja. Nun hat beides natürlich seine Grenzen. Ja. Die Befragung hat ihre Grenzen einfach in dem Umstand, was ich schon angesprochen habe, dass viele Leute was können, ohne dass sie sagen können, was sie da können. Ja? Denken Sie an dieses Fahrradbeispiel mit dem Gleichgewicht verlieren. Deshalb können Sie sich nicht allein darauf beschränken. Die Beobachtung hat den analogen Nachteil für Sie als Beobachter. Ja? Sie sind ja auch nicht unbedingt kompetent in diesen ganzen Tätigkeiten, um die es da geht. Und das ist manchmal ein bisschen ziemlich schwierig, ja, rauszukriegen. Ich erinnere mich noch mit Entsetzen an einen Menschen hier in Biwak-Kraftwerk Lichterfelde, ja, der hat da die ganzen Messinstrumente gewartet und instand gesetzt, wenn sie ein Problem hatten. Und ich bin dem durch 5 Kühltürme nachgehastet, Trepp auf, Trepp ab, um mir anzugucken, was der da macht. Ja. War natürlich doch ein bisschen schwierig. Da musste ich ihn schon sehr ausgiebig fragen. Dann, ja. Aber es meistens, wenn man also Beobachtung plus Interview miteinander verbindet, klappt es schon, dass man also für die Qualifikationsbedürfnisse schon einigermaßen einen Überblick kriegt, was diese Sollarbeitstätigkeit ist. Ja. Sie können das jetzt, und das machen natürlich die Arbeitswissenschaftler, noch beliebig differenzieren. Ja. Sie können die unterschiedlichen Arbeitsaufgaben, die meistens vorkommen, auch nach Häufigkeit und Zeitanteil unterscheiden und auch nach ihrer Bedeutung jetzt nicht für die Person, sondern im Arbeitsprozess. Es ist klar, dass bei diesem Typ, dem ich dann nachgelaufen bin, das Treppensteigen weder sonderliche Qualifikationserfordernisse stellte, noch wahnsinnig wichtig war für seine Tätigkeit, auch wenn sie natürlich einen nicht geringen Teil seiner Arbeitszeit einnahm. Ja? Sowas kann man dann mit beliebiger Detailliertheit noch weitermachen. Am Schluss, wenn man sich das alles angeguckt hat oder auch schon vorher gewissermaßen als Leitfragen, kann man sich wieder die berüchtigten W-Fragen stellen, die man immer, wenn man sich was dieser Art anguckt, sich vorknöpfen sollte. Also man sollte sich fragen, was passiert da? Ja. Dann sollte man sich fragen, wie passiert das? Ist ja meistens irgendeine stoffliche Transformation. Also passiert das mit Werkzeugmaschine, Spanabhebung oder Fräsen oder was immer sonst. Dann natürlich die Frage, wann passiert das? Auch manchmal relativ kompliziert, zum Beispiel gerade bei diesen Instandhaltern. Ja, der weiß ja nicht, wann das Zeug kaputt geht. Und entsprechend können Sie das in Ihre Arbeitsanalyse auch nicht aufnehmen als eine klare Aussage, wann es passiert, sondern nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit alle 2 Monate oder so. Natürlich auch sowas wie, was ist das Ziel dieser Tätigkeit? dass man durchaus vom Ergebnis, also welches Ergebnis, differenzieren kann. Häufig werden ja Ziele auch im Arbeitsbereich nicht unbedingt realisiert. Ja. Und dann natürlich auch sehr wichtig, gerade wenn man solche Arbeitstätigkeiten sich anguckt, womit arbeitet der, also womit, wieder so eine W-Frage, mit welchen Arbeitsmitteln, zum Beispiel mit welcher Software, und auch mit wem arbeitet er. Also das sind die kooperativen Bezüge, die er da hat. Ist er ganz allein oder hat er da Leute, mit denen er in bestimmten Phasen sich abspricht oder sogar was gemeinsam tut. Ja? Wenn Sie das also so einigermaßen erfasst haben, wenn Sie also kapiert haben, was die in der beruflichen Tätigkeit auch tatsächlich tun, die sie da ausbilden sollen, ja? Was nebenbei gesprochen gar nicht so einfach ist. Auch ein Informatiker kommt ja in die unterschiedlichsten Bereiche und muss da erstmal nachvollziehen, was da passiert, ob es ein Sozialamt ist oder eine große Verwaltung oder eben so ein Maschinenbaubetrieb, das sind ganz andere Sachen und da muss man ein bisschen schon genau hingucken. Ja? Wenn man das gemacht hat und eine Vorstellung hat, dann kommt eben der zweite Punkt, da die Gewichtung. Da ist die Frage, worauf kommt es denn jetzt an bei der Tätigkeit? Ja? Was natürlich auch heißt, was muss ich dann in Lernziele umwandeln? Ja? Es gibt bestimmte Dinge, auf die kommt es nicht an, weil sie zu simpel sind oder weil sie die Leute schon kennen. Also typisch sowas wie Treppensteigen, auch wenn es häufig vorkommt bei dem Job, muss ich dem wahrscheinlich nicht nochmal beibringen. Ja? Es sei denn, da gibt es also irgendwelche ganz spezielle Geschichten, die da notwendig sind, aber in der Regel nicht. Vieles ist auch so, dass es zwar schon irgendwie für die Tätigkeit von Bedeutung ist, aber nicht eigens in den Lernprozess vermittelt worden. Da kann ich dann zum Beispiel irgendwelche Arbeitshilfen oder auch Helpfunktionen oder sowas machen. Gerade wenn Sie also Büroprogramme haben, dann müssen Sie nicht jedes Fusselchen klar machen, was da einmal in 5 Jahren vorkommt, dann müssen Sie dann eher klar machen, wie ich mit dem Hilfekatalog umgehe, vorausgesetzt, der taugt was. Ja? Was ja auch nicht immer der Fall ist. Ja? Aber manchmal ist er ja ganz gut, ja? Wenn da nicht so ein dämlicher Hilfeassistent, der durch die Gegend läuft über den Bildschirm, ist es noch besser. Die Leute haben gelernt, wie sie mit einem Hilfekatalog umgehen. Also das sind alles Dinge, die so einfach sind, dass man sagt, nee, das brauche ich nicht vermitteln, das können Sie sich anders beibringen. Ja? Es gibt natürlich auch Sachen, die sind durchaus komplex, und wo man sagen kann, idealerweise müsste man damit schon gut umgehen können, wo man dann aber andererseits auch sagt, im normalen Alltagsleben spielt das keine so große Rolle. Ja? Diese Gewichtung können Sie meistens durch so einen Umkehrschluss machen. Was passiert, wenn die Person von der Sache gar nichts weiß? Ja? Wenn da nicht viel passiert, dann ist es offensichtlich nicht wichtig. Wenn es aber eine Erlernung ist, unmöglich überhaupt zum Beispiel ein Dokument zu erstellen, ja, dann ist es eine wichtige Sache. Also ein Beispiel ist, das ist ja das, was ich immer bringe und wo ich schon ein paar Mal mich darüber abfällig geäußert habe, es ist durchaus möglich, in einer einzigen Formatierung vernünftige Texte zu erstellen. Und zwar sowohl Manuskripte wie Briefe, wie auch weiß ich, was macht man noch, Einträge zu Einladungen zu Gastvorträgen und so. Ist nicht ideal, aber es ist möglich. Ja? Dagegen ist es ziemlich unsinnig und lenkt von der eigentlichen Aufgabe ab, wenn ich die Leute zu Cracks im Formatieren entwickle. Ja? Obwohl einem das vielleicht selber Spaß macht, das ist dann meistens die Falle, in der man dann geht. Aber in der Regel brauche ich diese 1000 Variationen nach Absatzmöglichkeiten, Einrückungsmöglichkeiten, Schriftformen und so weiter nicht. Ja? Also da muss man sich dann entsprechend beschränken. Und das ist die Gewichtung. Ne? Weglassen, was einfach ist und anderweitig erlernbar, aber auch weglassen, was zu komplex ist und so selten vorkommt, dass man es eigentlich nicht sinnvoll, zumindest in einen ersten Aufbau-Lernkonzept einbaut. Das können Sie dann für fortgeschrittene 5 eventuell einbauen. Ja? Nur meistens geht es ja darum, dass die Leute überhaupt erstmal mit was umgehen können. Es gibt dann noch etwas anderes, was bei der Gewichtung betrachtet werden soll, wo ich immer ein bisschen zögere, Ihnen das genauer vorzustellen, weil es erstens ist so ein typischer Bandwurmsatz, wie das Arbeitswissenschaftler manchmal haben, Und zweitens ist es schwer erfassbar. Aber ich glaube, im Grundsatz sollten Sie wissen und Sie sollten sich auch, wenn Sie das anders wollen, nicht wundern, dass Sie es von mir nicht gehört haben. Es gibt so etwas bei jeder Tätigkeit, was man die sogenannten leistungsbestimmten Solltätigkeitsmerkmale nennt. Ja? Oder Solltätigkeitsanteile. Ja? Und die werden also in der Arbeitspsychologie durch ein relativ aufwendiges Verfahren, wie viele Schritte haben Sie da, so 10 ungefähr, ja, erfasst. Ja, das ist so das Folgende, wobei jeder dieser Schritte also schon sehr aufwendig ist. Das ist für die Arbeitspsychologen ganz gut. Für den normalen, sage ich mal, Arbeitspädagogen kann man jetzt Folgendes daraus ableiten, aus diesen leistungsbestimmten Solltätigkeitsanteilen. Er sollte sich mal zurücklegen und sich zu fragen, worauf kommt es an bei der Arbeitstätigkeit? Ja? Jetzt nicht bei der Software und dem Umgang damit, sondern bei der Arbeitstätigkeit. Ne? Das ist zum Beispiel bei einer Sekretärin, dass sie eben einen attraktiven Textsatz produziert. Ja? Bei einem Schreibtrakt. Ja? Das ist zum Beispiel in vielen Bereichen des Maschinenbaus, vor allem wenn man mehrere Maschinen gleichzeitig betreut, ein richtiges störungsvorbeugendes Verhalten. Dass ich also Sachen merke, bevor sie passieren. Dazu kann man wieder Prinzipien formulieren. Das könnte man auch beim Programmieren sich überlegen. Man könnte sagen, ich will ein elegantes Programmieren haben, entsprechend was damit zusammenhängt, auch ein ökonomisches und ein verifikationsfähiges und gut dokumentiertes Vorgehen. Ja? Und das sollen Sie lernen. Ja? Also nicht wieder sämtliche Feinheiten bis hin zum 5. fortgeschrittenen Kurs, aber diese Grundprinzipien. Und wenn ich mir das überlegt habe, dann sollte ich mir auch überlegen, wie kann ich das vermitteln? Das heißt, wie kann ich das in Lernziele aufbrösen? Wenn Ihnen das jetzt ein bisschen zu abstrakt vorkommt, wundert es mich nicht. Es ist tatsächlich auch eine relativ schwierige Geschichte, die sich meistens erst durch pädagogische Erfahrung führt. Aber man sollte wenigstens, wenn man sich so eine Solltätigkeit angeguckt hat, ja, und geguckt hat, was machen die da und wie machen sie und wie läuft es ab, sich noch diese zusätzliche Gewichtungsfrage stellen, was ist denn der Clou jetzt der Sache, worauf kommt es da eigentlich an, ja? Und dann wenigstens bemühen, das in den weiteren Gang der Überlegung mit einzubeziehen. Und der weitere Gang der Überlegung ist jetzt eben dann die Phase 2. Aber ich war ja noch nicht fertig mit diesem Vierfelderschritt. Ja. Jetzt müssen wir sozusagen nochmal zurückdrehen und uns die Situation ansehen, wo es die Sollarbeitstätigkeiten noch nicht gibt. Das kann durchaus sein. Wenn wirklich der erste Betrieb ist, der die neue Software einsetzt. Oder wenn es in der ganzen Branche dieses Konzept von Gruppenarbeit noch nicht gegeben hat. Ja. Da wird die Sache ziemlich schwierig, ja. Denn Sie müssen jetzt praktisch sich die Sollarbeitstätigkeit am grünen Tisch konstruieren. Sie müssen jetzt Ihre Kreativität und Fantasie einsetzen und sich überlegen, wie sieht denn diese Tätigkeit aus? Das ist außerordentlich wichtig. Gerade in solchen Situationen verfällt man dann schnell in irgendeine technologieorientierte Geschichte. Wie baut die neue Software sich auf und was muss ich Ihnen da einzeln beibringen? Kommen Sie in der Regel dazu, dass Sie den Leuten das Falsche und viel Unnützes beibringen. Ja? Man muss sich auch da überlegen, wie sieht die Arbeitstätigkeit aus, die da mal dabei rauskommt. Dabei hat man verschiedene Hilfen. Ja? Wenn es vielleicht nicht genau diese Arbeitsplätze sind, weil es die eben noch nicht gibt, also gibt es vielleicht irgendwo ähnliche Arbeitsplätze, die in ähnlicher Organisationsform oder mit ähnlichen technologischen Mitteln und mit ähnlicher Software und so arbeiten. Ja? Man kann, wenn man sowas auch wieder nicht findet, ja, kann man gucken, gibt es im Betrieb Leute, die haben so eine vergleichbare Komplexität und eine vergleichbare technologische Ausstattung. Und wie arbeiten die? Ja? Da muss man dann schon ziemlich kreative Analogieschlüsse machen, aber geht manchmal auch. Ja. Manchmal ist es so, gerade wenn Sie arbeitsorganisatorische Veränderungen machen, dass eigentlich alle Einzelarbeitsschritte schon von irgendjemandem gemacht werden, bloß in der neuen Form. Sie wollen ja eine Arbeitsgruppe bilden, die das gemeinsam bespricht und disponiert und Qualitätskontrolle macht. Da gibt es das noch nicht. Aber es gab bisher schon den Meister, der die Auftragsreihenfolge gemacht hat. Es gab bisher auch schon den Qualitätskontrolleur am Schluss. Ja. Und die müssen Sie sowieso fragen, die müssen Sie auch im Prozess der Arbeitsgestaltung fragen, sonst torpedieren Sie Ihr Projekt. Aber für die Frage der Qualifikationsermittlung ist das natürlich auch ganz wichtig. Also wenn ich den Arbeitsplatz nicht habe, gucken, ob es ähnliche Arbeitstätigkeiten gibt, gucken, ob ich wenigstens Teile der Arbeitstätigkeit, um die es mal gehen wird, irgendwo finde. Rein theoretisch können Sie auch so eine Art experimentelle Simulation machen. Das ist ein bisschen aufwendig. Also Arbeitskräfte, die das mal machen sollen, einfach mit den neuen Umständen konfrontieren und dann sehen, wie die zurechtkommen, was sie können und was sie nicht können. Ja. Letztlich bleibt es immer ein Erschließen und deshalb kommt hier auch Erfassung und Gewichtung zusammen. Ja. In der Vorstellung, wie sieht der Arbeitsplatz aus, geht meistens automatisch schon ein, was ist daran besonders wichtig. Ja? Weil die ganzen Nebensächlichkeiten kann man sich im Detail gar nicht so vorstellen. Fassen wir das also jetzt mal zusammen. Wichtig und Ausgangspunkt von all dem ist, sich anzugucken, was die Tätigkeit ist, auf die hin die Leute qualifiziert werden sollen. Und zwar hinsichtlich ihres Ablaufs, hinsichtlich ihrer Arbeitsmittel, hinsichtlich ihrer kooperativen Anforderungen etc. Und dabei sich auch zu überlegen, wo kommt jetzt drauf an, was muss ich Ihnen vermitteln, nicht ins tausendste Detail verfallen, sondern sehen, was das Entscheidende ist, beim Umgang zum Beispiel mit eurem Bürosoftware. Ja. Und da ist eben dann das Entscheidende, dass da ein vernünftiger Text rauskommt. Nicht das Entscheidende, dass es sämtliche Möglichkeiten, die in der Bürosoftware angelegt werden. Dieses sich gut überlegen, was da eigentlich gemacht wird, ja, ist nebenbei auch sehr hilfreich, weil es den Lehrenden qualifiziert. Ja. Dann sind sie einigermaßen in Betrieb drin sozusagen, ja, und auch in der Sache. Ich erinnere mich auch da, vor einiger Zeit habe ich da ja mal so ein Basketball-Trainingsprogramm gemacht mit echten Basketballtrainern. Ja. Und da war eigentlich das Hauptproblem, und das stellte sich dann so dar, dass ich halt nicht genau Bescheid wusste. Ich konnte zwar durchschnittlich Basketball spielen, aber ich wusste nicht natürlich, was es da für Angriffsformen und Verteidigungsformen gibt. Ja. Sodass diese Antrainer sozusagen gezwungen waren, mir das einigermaßen zu verklickern. Und als wir dann entschieden hatten, was aber auch ziemlich schnell klar war, dass wir uns um den Schnellangriff bemühen, ja, mussten sie mir auch noch verklickern, wo Karolauf kommt beim Schnellangriff an. Ja. Schnellangriff kommt es zwei Geschichten ab. Erstens muss ich den Ball schnell nach vorne kriegen und zweitens muss ich mit meinen Leuten schneller in der feindlichen Hälfte sein als die selber, weil die ja gerade einen Gegenangriff gestartet haben. Ja. Das klingt, wenn man es so in Worten hört, relativ trivial. Ja? Aber sich das konkret anzugucken und wie läuft das und wie kriege ich eine Ballbefreiung nach vorne, ist dann schon eine etwas schwierigere Geschichte. Das Interessante war nur, warum ich das überhaupt erzähle, ist, dass die Trainer dann zu mir gesagt haben, weil wir das jetzt dir verklickern müssen, du wirst wissen das selber auch sehr viel deutlicher, ja? Worauf es davon kommt. Und das ist eigentlich immer der Vorzug dieser Sollarbeitstätigkeitsgeschichte. Wenn man sich diese Tätigkeiten wirklich genau anguckt, versucht sie nachzuvollziehen, kapiert man sehr viel schneller, woraus es ankommt. Und deshalb sollte man es nicht unterlassen. Es wird ja natürlich wie vieles in dem Bereich häufig unterlassen und das ist dann auch ein Resultat, dass es eben manchmal nicht funktioniert. So, wir sind jetzt mit der Sollarbeitstätigkeit fertig. Wir könnten da jetzt Lernziele ableiten, wenn wir damit die Phase 2 beginnen, aber es fehlt noch die andere Seite. Ja? Die Phase heißt ja Erfassung der Sollarbeitstätigkeit oder der Tätigkeitsstruktur und der Bedingungen. Und jetzt kommt eben das, was ich Ihnen letztes Mal aufgedröselt habe, das muss ich mir jetzt alles konkret angucken. Der, also der Teil 2 unter der Phase 1, die Erfassung der Lernbedingungen. Sie erinnern sich, wir hatten das unterschieden in seitens der Lernenden, seitens des oder der Lehrenden und schließlich seitens der organisatorisch sachlichen Bedingungen. Ja. Und das muss ich mir jetzt einfach alles mal angucken. Ja. Und das ist zunächst mal seitens der Lernenden sehr wichtig. Selbstverständlich muss ich mir nicht nur die Sollarbeitszeitigkeitsstruktur angucken, sondern ich muss mir angucken, welche Leute sind das? Weil wen habe ich da vor mir? Ja? Was können die schon? Ja? Dann brauche ich es ihnen nicht beibringen. Ja? Oder wo haben sie zumindest Vorkenntnisse und Grundlagen? Das ist manchmal relativ trivial, aber im Konkreten stellt sich dann schwieriger dar. Natürlich spielt es zum Beispiel schon eine wahnsinnige Rolle, wie geübt im Umgang mit Computer und Computerprogrammen die Leute sind. Inzwischen können sie das bei vielen Leuten voraussetzen. Ja, vor noch 10 Jahren kann es einem passieren, dass sie da zum Beispiel Sekretärinnen bekamen, die noch nie mit so einem Ding umgegangen sind. Passiert, wie gesagt, heute nicht mehr. Aber auch da muss man jetzt genau sich angucken, mit welchen Programmen haben die bisher gearbeitet, Übertragungsprobleme oder ähnliches. Ne? Man muss da auch ein bisschen aufpassen und sich nicht nur auf Zertifikate verlassen. Also der hat jetzt quasi eine Ausbildungsbescheinigung für XY, ja, und dann muss es ja können. Wenn die Ausbildungsbescheinigung nur quasi pro forma ausgestellt wurde oder wenn sie schon ein paar Jahre alt ist und der Betreffende oder die Betreffende das nie mehr gemacht hat, dann kann es einfach nicht trotz Zertifikat. Auch da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und dann ist nicht nur die Frage, brauchen Sie es, können Sie es, sondern, wie wir letztes Mal gesagt haben, natürlich auch die Frage, wollen wir überhaupt was lernen? Ja? Das ist sehr wichtig. Hängt natürlich von Rahmenbedingungen ab, aber Sie können sicher sein, dass Sie scheitern, wenn Sie Leute vor sich haben, die in solche Kurse gezwungen werden. Das ist ganz simpel, dann sollten Sie es deswegen auch nicht machen. Es fällt ja letztlich irgendwie auf Sie zurück. Ja? Also die Leute müssen schon irgendwie auch eine persönliche Einsicht haben, dass es notwendig ist, sich da weiter zu qualifizieren. Wenn Sie das nicht haben, dann wird es schwierig. Und wir haben ja schon erörtert, das hängt teilweise auch von der betrieblichen Umgebung ab, das hängt aber auch ab von der Aufstiegsorientierung der Leute, auch von dem Bildungsstand. Natürlich in gewisser Weise vom Alter, nicht was die geistige Fähigkeit betrifft, sondern wie lange man schon in etwas stumpfsinnigen Tätigkeiten aushaben musste, dann wird natürlich dadurch auch seine Lernbereitschaft gut, seitens der Lernen. Also Sie müssen wissen, wen haben Sie da vor sich, was können Sie schon und wollen Sie überhaupt. Dann hat man ja gesagt, es gibt auch noch die Analyse der Lernbedingungen seitens der Lehrenden. Ja. Das ist jetzt, wenn Sie selber als Lehrender vorgesehen sind, eine schwierige Sache. Da müssen Sie nämlich Gewissenserforschung betreiben und nach meiner Erfahrung ist es so, dass immer die es am nötigsten hätten, sich für die pädagogischen Genies halten. Ja. Also man muss sich sehr deutlich überlegen, habe ich die fachliche und auch die pädagogische Kompetenz für so einen Kurs. Ja. Was natürlich auch heißt, habe ich die richtige Motivation dazu, wird er mir eventuell aufgedrückt, dann ist es besser, dahinhaltenden Widerstand zu leisten, als es zu machen, wenn man es nicht wirklich will. Ja. Auch da kommt dann letztlich nichts raus. Manchmal ein bisschen peinlich, gerade für einen selber, ja, wenn man sagt, naja, eigentlich kann ich das ja nicht. Ja. Schaffe ich das jetzt so nachzuholen? Immer ganz peinlich, wenn die Leute merken, dass man gerade so eine Kurseinheit in der Durchdringung des Gegenstandes weiter ist oder so. Ja. Muss ich dann einfach überlegen, schafft man es oder schafft man es nicht? Ja. Für mich war so einer der schrecklichsten Ereignisse, als ich in dem Fachbereich Informatik gelandet bin, bedauerlicherweise keine besonders richtige Entscheidung von mir, ja, habe ich dann also gleich für das nächste Semester eine Basisveranstaltung aufgedrückt bekommen. Ja. Da steht man dann schon da, Basisveranstaltung Informatik und Gesellschaft, habe ich noch nie gemacht. Ja. Schaffst du das? Ja. Und Gott sei Dank hatte ich noch 2 Monate Zeit und habe es dann probiert. Sicherlich war die erste, die ich gemacht habe, auch nicht sehr optimal. Also das muss man sich sehr gut überlegen. Manchmal muss man Kompromisse eingehen, aber man sollte auch nichts tun, wozu man nach eigener Auffassung nicht geeignet ist. Und entsprechend rate ich Ihnen auch, sich das gut zu überlegen und notfalls zu sagen, ich mache das nicht. Und dann kommen wir wieder zu den sachlichen und organisatorischen Lernbedingungen. Die hatten wir ja letztes Mal auch aufgebröselt. Sie erinnern sich, Raum, Computerausstattung, sonstige Ausstattung, bis hin zu sonstigen Arbeitsmitteln, die da sind, Kopiermöglichkeiten, irgendwelche Papiere zu machen oder so. Ja. Auch da ist es so, dass sie natürlich die idealen Zustände nie kriegen werden. Ja. Aber ein paar Dinge müssen sie einfach für sich formulieren, wo sie sagen, ohne das geht's nicht. Ja. Und das muss man ein bisschen sinnvoll begründen, dann kriegen sie es vielleicht auch gegenüber dem Auftraggeber durchgesetzt. Und wenn der halt dann nicht will, dann müssen sie auch sagen, das mache ich nicht, das, da kommt nichts raus dabei. Ja. Das sind häufig Bedingungen des Raumes und der Zeit. Ja. Also häufig ist bei Qualifizierungsvorhaben der Zeitrahmen viel zu eng gesteckt, sowohl für die Vorbereitung wie für die Durchführung. Dann muss man klar machen, dass das nicht so geht. Und häufig ist es natürlich auch so, dass nicht die geeigneten Räume zur Verfügung stehen. Ja. Räume, die ein bisschen abgegrenzt sind, wo man in einiger Ruhe arbeiten kann und wo man eben auch die entsprechende Ausstattung hat. Ja. Natürlich macht man Kompromisse, aber man muss sich die Kompromisslinie gut überlegen. Sie sind ja auch hier in einem Qualifizierungsprozess und ich bin es, obwohl die sachlich-organisatorischen Bedingungen dieser Universität unter aller Sau sind. Ja? Und da muss man halt gucken, okay, wenn Sie das neueste Buch nicht studieren können, weil das nicht da ist, weil die Bibliothek kein Geld hat, es zu beschaffen, gibt es ja vielleicht eins, das auch noch ganz akzeptabel ist, wenn es auch aus 1998 ist oder so. Ja? Oder kann ich da wenigstens an den Kopierer ran und das in der entsprechenden Anzahl kopieren. Das müssten dann die Studierenden wieder zahlen. Da muss man auch wieder irgendwelche Tricks finden, dass sie es nicht zahlen müssen und so. Also so diese Art Kompromisse sind das immer. In unserem Basketballprogramm war das auch sehr, teilweise dann sehr lustig, ja, aber auch erstmal hat es mich furchtbar geärgert. Ich wollte eigentlich, dass die für solche Sachen wie mentales Training und wo sie also nur so da sitzen und sich überlegen, wie sie einen Angriff vortragen, einen richtigen Rückzugsraum kriegen, wo ihnen kein Mensch zuguckt und so. Gab es natürlich nicht, gab nur die Halle, also mussten wir es in der Halle machen. Und das sind ja immer irgendwelche Kiebitze da, die gucken, wie also jetzt der Verein trainiert. Und das war natürlich binnen ein paar Tagen in ganz Leverkusen rum, ja. Ach, die trainieren jetzt nicht mehr, die sitzen nur noch da und denken nach, oh, 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 ja. Was natürlich nicht stimmte, vorher und nachher haben wir ein ziemlich hartes Training gemacht, ja. Aber es war so ein Effekt, den man eigentlich nicht haben wollte, ja. Zumal das natürlich auf die Spieler zurückschlug. Hat sich dann erst gebessert, als sie von da ab kein Spiel mehr verloren haben. Dann haben die Leute auch eingesehen, dass das sinnvoll ist. Aber sowas sind immer Dinge, die einem letztlich belasten. Also man muss gucken, dass die sachlichen organisatorischen Voraussetzungen wenigstens auf einer Kompromisslinie haltbar sind. Es ist häufig schwierig, meistens erreichen die Lehrenden sehr viel weniger als die Lernenden. Wenn die sagen, unter den Bedingungen geht es nicht so, dann wird es häufig mehr Gehör als bei den Lehrenden, aber man muss es einkaufen. Okay, damit waren wir jetzt bei der Phase 1, die anderen Phasen dauern nicht so lang. Ich denke, wir kommen da halt schon durch. Wir können auch vor der Pause noch die Phase 2 nehmen. Jetzt endlich, jetzt wo Sie wissen, was ist die Sollarbeitstätigkeit und was sind die Bedingungen seitens der Lehrenden, seitens der Lernenden und seitens der sachlich organisatorischen Bedingungen, jetzt müssen Sie das alles irgendwie zusammenkriegen und bündeln und Lernziele formulieren. Das heißt, im Wissen um die Bedingungen sagen, was muss an der Solltätigkeit durch Qualifizierungsprozesse noch vermittelt werden. Im Wesentlichen formuliere ich jetzt das um, was ich in meiner Analyse der Solltätigkeit gemacht habe und versuche dabei, jetzt Lernziele in Form irgendeiner Art von Auflistung eines Katalogs zu formulieren. Wobei das einerseits natürlich ein bisschen abstrakt ist, also adäquater Umgang mit Texten oder ähnliches, andererseits aber auch nicht zu abstrakt werden darf, wie Grundeinsichten in informationstechnische Prozesse oder irgend sowas. Ja. Wenn es nicht handlungsnah ist, dann wissen Sie schließlich nicht, wie Sie die Lernziele wieder konkretisieren. Sie können eine solche Lernzieltaxonomie nach verschiedenen Arten untergliedern. Einmal untergliedert man es natürlich nach der Art des Lernziels. Geht es also um Planungsfähigkeit, geht es also um kognitive Sachen, geht es um Fertigkeiten, Handgriffe, geht es um reine Wissensbestandteile, die ich ja irgendwie auch vermitteln muss, ja? Geht es um soziale Kompetenz oder ähnliches, wie auch immer das vermittelt werden kann, geht es vielleicht noch um andere Arten von Lernzielen, die Sie vermitteln wollen, sowas wie Verantwortung oder so, da wird es dann auch schon haarig, aber nur als Beispiel, dass man das so aufteilen soll, ja? Dann ist es häufig gut, dass ich eine Hierarchie mit zunehmender Konkretion mache. Wobei ich also sage, es kommt mir also erst auf das Oberziel an und das teile ich dann wieder in verschiedene Unterziele, als Ergebnis meiner Gewichtung natürlich. Da, das ist eine Sache, die in der Berufspädagogik sehr ausgiebig betrieben wird. Deshalb greife ich da auch mal wieder auf dieses Buch von Shelton zurück. Allerdings eben dann in der Berufsausbildung und bezogen jetzt auf Ausbildung in Elektrotechnik. Aber so als Beispiel, wie man das macht, kann ich es Ihnen, glaube ich, ganz gut vorstellen. Da gibt es also unter anderem Messungen elektrischer Größen durchführen als Oberziel und als Teilziel kommt dann, das ist dann schon ziemlich konkret, da weiß man schon, was man den Leuten beibringen muss, Spannungsmessung, Strommessung, Widerstandsmessung. Ja? Oder etwa als Werkstücke zeichnen und skizzieren, Teilbereiche, Teilzeichnungen mit notwendigen Ansichten und Schnitten, Bemaßung, Gewindedarstellung, Maßtoleranzen, Darstellung der Oberflächenbeschaffenheit oder ähnliches. Ja? Also man kann das dann schon auch in eine kleine Hierarchie bringen, das sollte man auch nicht zu sehr übertreiben, aber die Lernziele in dieser Weise gliedern, ist keineswegs schlecht. Und man muss natürlich auch wiederum die Gewichtung berücksichtigen und daraus ergibt sich dann, dass eben die Sachen, die ich für besonders wichtig erachte, natürlich Kernbereiche sind und anderes Randbereiche sind. Etwa im Umgang mit Excel ist natürlich der Kernbereich, dass ich eine schnelle und adäquate Bearbeitung von Tabellen hinkriege. Und sonstige Teilaspekte, die mir Excel noch anbietet, die kann ich mir dann schenken oder eben sagen, wenn noch Zeit ist, dann kann ich das auch machen. Allgemein muss man sagen, diese Lernzielkataloge, die man sich da aufstellt, sollte man auch nicht vergessen. Sie sind relativ wichtig, vor allen Dingen auch für die Reflexion dessen, was man da tut und nachher auch für die Bewertung, ob man das erreicht hat. Man soll es aber auch nicht übertreiben. Ja? Also es hilft nichts, da jetzt 250 Lernziele für einen simplen Weiterbildungskurs für Office XP zu machen. Ja? Das bringt gar nichts. Also man muss da die richtige Beschränkung auch haben. Und die größte Gefahr eines solchen Lernzielkatalogs ist, dass man glaubt, das kann ich jetzt einzeln abarbeiten. Also montags kommen Lernziele 1.1 bis 1.7 dran, dienstags dann Lernziele 2.1 bis 2.7 und so weiter. Ja. So funktioniert es mit Sicherheit nicht. Aber man braucht diesen Lernzielkatalog. Wie es dann mit Sicherheit funktioniert, sind wir dann bei der Phase 3. Wenn Sie das haben, dann kommt die Planung des konkreten Vorgehens. Und davor machen wir aber hier noch unsere Pause. Meine Uhr hat 13:03, bitte 5 Minuten. Dann die einzelnen Methoden. Erstmal muss ich wissen, wie Sache ich den Grund aufbaue und dann kann ich daraus ableiten, welche einzelnen Methoden ich daraus ich jetzt dabei anwende. Diese Grundstruktur ist etwas, wo man interessanterweise eine arbeitspädagogische relativ klare Vorschrift hat, die aber auch nicht so häufig realisiert wird. Die relativ klare arbeitspädagogische Vorschrift ist, in allen Bereichen, wo es eben so um Weiterbildung oder so geht, müssen Sie eine Grundstruktur nehmen, die man als Projektstruktur bezeichnet. Nun, Projekt ist ja heute ein häufiges Wort, auch in der Arbeitsorganisation. Wenn Sie irgendwo in einem Betrieb arbeiten, sind Sie vielleicht auch schon in einem oder vier oder fünf oder 20 Projekten drin. Ja? Die Projektifizierung unseres Arbeitslebens ist unaufhaltsam. Und insofern bewundert es natürlich auch nicht, dass das in der Pädagogik passiert. Aber da ist der Begriff älter und ich glaube auch sinnvoller. Ja? Er ist sogar so alt, dass häufig, wenn Sie Projekt hören, Ihnen vielleicht schon wieder das Grausen kommt, dass das ja auch nichts anderes ist als die normalen Lehrveranstaltungen. Aber in einem Weiterbildungskurs sollte es eben nicht so sein. Eine Projektstruktur heißt, ich baue meinen Kurs so auf, dass die Leute immer konkrete Aufgaben bekommen, Lernaufgaben, dass diese Aufgaben stufenweise schwieriger werden, ja, und dass die Leute gleichzeitig, wie sie das dann konkret machen können, im Bereich 2, ja, auch stufenweise immer mehr Selbstständigkeit die Sachen bearbeiten und ohne Anleitung durch Lehrende oder durch sonstige Hilfspersonen, die sich darum treiben. Also eine Aufgabenorientierung sagt man auch, aber das Einfachste, was man dazu sagen kann, ist Projektstruktur. Das heißt, sie lassen die Leute von Anfang an was Konkretes tun. Ja? Diese Grundsatzentscheidung ist eine, die ihnen eben sehr nahegelegt wird. Damit hat es aber natürlich nicht sein Bewenden. Im Einzelnen muss man sich dann doch einiges noch zusätzlich überlegen, schon im Bereich der Grundstruktur. Ja? Man muss sich überlegen, gibt es tatsächlich Teile, die kriege ich in so eine Aufgabenvermittlung nicht rein? Ja? Das ist häufig die Vermittlung von Theorie. Ja? Gibt es irgendwelche spezifische theoretische Wissen, das in dem Kurs mit vermittelt werden soll? Und da muss ich mir jetzt gut überlegen, wo schiebe ich das ein? Es sollte an dem Zeitpunkt eingeschoben werden, wo die Lernenden einsehen, dass sie das brauchen. Also sicherlich am Anfang, da sehen Sie sich bestimmt nicht ein, sondern sicherlich gerade an dem Zeitpunkt, wo man eben in der Bearbeitung der Aufgaben merkt, dass dadurch einiges nötig ist. Nehmen Sie zum Beispiel eine Ausbildung in Access oder in sonst irgendeiner Datenbankgeschichte bei Leuten, die vorher von Datenbank noch nichts wissen. Ja, da fangen Sie sinnvollerweise an, indem Sie einen Kundenstamm oder einen Produktstamm aufbauen und dann verbinden Sie das miteinander und so weiter und so fort. Aber irgendwann sollten Sie die Leute schon auch zusammenholen und sagen, also was ist eine Datenbank, welche verschiedenen Typen von Daten haben wir da und wie lässt sich das dann, welche Konsequenzen für unterschiedliche Behandlungen lässt sich daraus ableiten. Vielleicht muss es gar nicht sein, ja? Also wenn Sie das in reiner Berufsausbildung machen, muss es gar nicht sein. Wenn Sie es mit Erwachsenen machen, dann ist es sinnvoll, das auch zu machen. Das muss genau getimt werden, wo ich sowas einbaue. Ja? Das andere, was ich auch überlegen muss, ist, welches Ausmaß von Gruppenarbeit plane ich ein? Sollen die Leute ihre Aufgaben ganz allein bearbeiten? Sollen sie das immer zu mehreren machen? Oder gibt es da Zwischenformen zum Beispiel, dass sie sich gegenseitig helfen können und sollen, gibt es irgendwelche Schwierigkeiten zum Beispiel auch. Ja? Zum Beispiel, wenn ich Leute mit sehr unterschiedlichen Vorbedingungen habe, ja, dann kann es gut sein, die in eine Gruppe zu stecken. Es kann aber auch sein, dass die Qualifizierteren dann genervt sind. Stefan nennt der ständigen, in Anführungszeichen, dummen Fragen der weniger Qualifizierten. Ja? Da muss man sich gut überlegen, wie ich da dann die Gruppen zusammensetze. Genauso sollte man sich rechtzeitig auch solche Sachen überlegen, wie mache ich Reflexionsphasen. Hole ich mir mal zwischendurch die Leute zusammen und sage, wie läuft es denn, kommt ihr klar, funktioniert das, geht es euch zu schnell, geht es euch vielleicht auch zu langsam, was können wir an der Sache noch verbessern. Das gehört alles im Prinzip in die Grundstruktur rein. Was nicht in die Grundstruktur reingehört, sind die ganzen einzelnen Methoden, einschließlich der einzusetzenden Technik. Das ist auch sehr wichtig. Ja. Also wenn Sie schon mit dem Gedanken anfangen, ich möchte also möglichst viel E-Learning-Anteile drin haben, ja, dann wird der Kurs einfach schon durch so eine Art von Vorgabe, die erst im Methodenteil kommt, zu sehr beeinträchtigt. Dann im Methodenteil sollten Sie jetzt über ein gutes Inventar von Möglichkeiten verfügen, sowohl technischer Art wie auch nach Art der pädagogischen Vorgehensweisen. Die pädagogischen Vorgehensweisen sind das, was den ganzen Teil C unserer Lehrveranstaltung hat. Da kommt das alles nochmal mit Stufung und explorativen Einschüben und man könnte eigentlich da jede einzelne Lehrveranstaltung jetzt runterbeten, das spare ich mir auch. Was den technischen Teil betrifft, so ist das auch sehr wichtig, sehr gut zu überlegen, ja. Was können Sie tatsächlich über irgendwelche computerbasierten Teile machen? Können Sie zum Beispiel sowas wie Aufgaben, die die Leute außerhalb des Kurses, vielleicht sogar zu Hause, wenn Sie einen Laptop mitnehmen können oder so, bearbeiten, in der Weise gestalten, ja? Wäre schön, wenn Sie es können, ist aber auch nicht unbedingt vorausgesetzt, ja. Wichtiger ist vielleicht, welche Art von schriftlichem Arbeitsmaterial geben Sie den Leuten mit, sei es nun elektronisch oder richtig als Papierausdruck, ja. Und wie umfangreich mache ich das, ja, dass das einigermaßen verständlich sein soll und auch gut lesbar, das versteht sich am Rande, ja, aber auch inhaltlich, ja. Was gebe ich denen gewissermaßen noch als schriftliche Merkhilfe mit und was nicht? Ja? Weitere Dinge sind natürlich auch da. Gebe ich irgendwelche Anleitungen für diese Reflexionsphase? Ja? Zum Beispiel ganz einfach die Ankündigung am Dienstag, treffen wir uns um 10 und bitte überlegen Sie sich, was gefällt mir an dem Kurs, was hätte ich gern verbessert und was sind meine Hauptprobleme bei dem Kurs. Ja? Das sollten Sie dann aber auch rechtzeitig, sei es im Feld oder in sonst irgendeiner Weise, den Leuten nahebringen. Also all dies, sowohl die pädagogischen Methoden wie auch die technischen Mittel, gehören dann in die zweite Phase, wenn Sie in der ersten über die Grundstruktur entschieden haben. Und hier kann man im Unterschied zur ersten Phase, wo ich sage, es muss eine Projektstruktur haben, oder sagen wir, es sollte in 95% eine Projektstruktur haben, kann ich in der zweiten Phase Ihnen natürlich keine direkten Hinweise geben. Einfach deshalb, weil das jetzt genau die pädagogische Kreativität ist. Wenn Sie wissen, was sind die Lernziele, wenn Sie wissen, was sind die Leute, ja, wenn Sie selber auch ein bisschen Kompetenz haben hinsichtlich des Sachbereichs und was es da geht, ja, dann müssen Sie sich das einfach zusammenbasteln. Ja. Sie können es sich viel einfacher machen. Ne? Sie können quasi irgendeine Geschichte, die Sie vorne vom Pult erzählen, machen und das geht dann auch schnell, das macht nicht viel Arbeit, nur der Effekt wird sein, dass es keiner in irgendeiner Weise kapiert hat, worum es geht. Ja? Wenn Sie es in der Weise zusammenfassen, ist das natürlich aufwendig, aber in der Regel kriegen Sie dann einen sehr viel höheren Lernerfolg. Also nehmen wir mal an, Sie haben das mit einiger Kreativität und Überlegung hingekriegt, ja? Und Sie haben jetzt auch die Arbeitsmaterialien erstellt und die ganzen Arbeitsunterlagen zum Beispiel müssen Sie natürlich, wenn Sie so eine gestufte Arbeitsaufgabenfolge machen, müssen Sie die Arbeitsaufgaben natürlich auch gut definieren. Sie müssen auch durchprobieren, ob das funktioniert. Ja. Kann ich zum Beispiel eine Datenbank ausschließlich mit Kundendaten oder ohne Informationen über Produkte schon aufbauen, weil ich das als einfachste Komplexitätsstufe gern hätte? Geht in dem Fall natürlich, ja, aber dann müssen Sie in der zweiten Phase dann wissen, wie Sie die Produkte und in der dritten Phase, wie Sie die Aufträge dann dazu bauen und so. Ja. Also sowas muss man sich in der Phase alles gut überlegen. Und wenn Sie das, je besser Sie das überlegt haben, desto besser läuft über Ihnen auch der Kurs. Aber dies ist dann eben jetzt die Phase 4. Ja. Jetzt läuft das endlich. Ja. Große Erwartung, leichtes Zittern. Es geht jetzt ran, Sie erleben die Leute jetzt auch mal wirklich in ihrer Realität mit all ihren Lernschwierigkeiten, Disziplinschwierigkeiten und Ähnlichem, die sie vor sich haben. Ja. Abgesehen davon, dass da natürlich auch Flexibilität angesagt ist, Sie wissen ja zyklisch iterativ, also wenn Arbeitsmaterial sich als unbrauchbar erweist, muss ich halt schnell versuchen, noch ein besseres hinzukriegen. Ja. Abgesehen davon, kommt es da jetzt hauptsächlich darauf an, sensibel zu sein für den Ablauf, zu merken, wo Probleme existieren, wo zum Beispiel, wenn Sie mit Gruppen arbeiten, wo da eine Gruppe ist, die sehr konfliktreich ist, dann nehmen Sie es schleunigst auseinander, ja? Die sind ja nicht miteinander verheiratet. Oder wenn jemand aufgrund welcher Umstände auch immer, und sei es, weil er bloß augenblicklich überfordert oder krank ist, ja, zurückbleibt, müssen Sie natürlich gucken, dass Sie da eine spezielle Hilfestellung geben können oder Ähnliches. Ja. Also das ist eigentlich hauptsächlich gefordert. Sensibilität und auch Flexibilität. Ja. Auch hinsichtlich der eigenen Planung. Was auch wichtig ist, was häufig vergessen wird und dann meistens zu ziemlichen Flüchen nachher führt, ist, protokollieren Sie gut, was passiert. Ja. Wenn Sie denselben Kurs nach 2 Jahren nochmal machen oder den ähnlichen, dann wissen Sie das nämlich nicht mehr. Also, da hat es doch irgendein Problem gegeben bei der Gruppenbildung. Was war denn das gerade wieder? Ja? Es ist gut, wenn man es sich notiert hat und dann auch weiß, wie man darauf reagiert. So, jetzt nehmen wir an, der ganze Kurs ist gelaufen. Und der ist auch einigermaßen gut gelaufen. Die Leute sind nicht alle weggelaufen, haben sich gesperrt, bei wem auch immer. Ja. Jetzt geht es an das Ende und wir kommen zur Phase 5, die Bewertung des Lernerfolgs. Darauf kommt es ja eigentlich an. Die Leute sollen ja irgendwas gelernt haben. Ja. Sie sollen sich qualifiziert haben. Übrigens ein Problem, mit dem wir an diesen Universitäten natürlich auch allesamt befasst sind. Sie als Opfer von Evaluationsmaßnahmen und wir natürlich auch als Leute, die sich überlegen müssen, wie man das sinnvoll macht, etc. Und auch da gibt es natürlich eine relativ klare und deutliche Antwort. In allen Bereichen beruflicher Bildung, speziell beruflicher Weiterbildung. Was ist das Kriterium für den Lernerfolg? Da ist immer das Plan. Woran erkenne ich, ob die Leute das gelernt haben?
Hm? Ja, in dem Moment, wo sie es hinterher können, beziehungsweise wo man es dann nachprüfen kann. Also
ja, und hinterher können, was heißt das?
Ja, das heißt, dass sie dem vorher erdachten Bild sozusagen der Solltätigkeit dann entsprechen.
Genau, also in der betrieblichen Praxis. Ne? Das sollen sie in der betrieblichen Praxis können, ja?
Ja, ich weiß gleich.
Genau dasselbe. Ne? Also das Entscheidende ist, dass sie es hinterher können, ja? Und zwar an ihrem Arbeitsplatz, an ihren Arbeitsplätzen und auch nicht bloß die nächsten 3 Tage, sondern dauerhaft. Und dies sichern und prüfen, ob ein Lernerfolg in der Berufspraxis und dauerhaft gegeben ist, das ist eigentlich das große Problem bei all diesen Formen der Lernerfolgskontrolle. Inzwischen sagt man ja Bildungscontrolling oder Ähnliches dazu, oder auch Evaluation. Eigentlich kommt es darauf an. Nur, das zu messen ist wahnsinnig schwer. Ja? Also Sie können natürlich so nach einem Vierteljahr nochmal rumfragen, wenn das also ein Kurs in Tech war, ja, wenden die eigentlich Tech an, ja? Und wenn Sie dann feststellen, 90% wenden das überhaupt nicht an, dann kommen Sie dann ins Grübeln und geraten in Depressionen oder so. Ja. Aber in aller Regel haben Sie die Leute da gar nicht mehr vor sich. Ja. Vor allem, wenn Sie jetzt, wenn Sie die Leute aus Betrieben bekommen haben und Sie nicht selber im Betrieb sind, müssten Sie da ja vielleicht im Abstand von 4 Wochen, von 8 Wochen, von 12 Wochen, von 16 Wochen das nochmal rauskriegen, ob die das auch tatsächlich anwenden, ob die mit der Software umgehen können, ob das mit der Gruppenarbeit abgeht oder so. Das ist außerordentlich selten und außerordentlich schwierig. Witzigerweise könnte man sagen, die meisten Pädagogen sind froh darüber, dass das so schwierig ist, weil sie ohnehin befürchten, dass da die katastrophalsten Ergebnisse rauskommen. Aber man muss es sich wenigstens als Idealfall einigermaßen vor Augen halten. Ja, dass das wirklich die Prüfung ist. Ja? The proof of the pudding is the pudding. Ja? Also ob die das auch tatsächlich dann in der Realität, ob sie da essen, ob sie das anwenden können. Ja? Nun allerdings, das Leben ist eben immer mit Kompromissen gesegnet. Ja? Jetzt machen wir Abstriche, ja? Reihenweise. Erster Abstrich ist, wenn Sie es langfristig nicht testen können in der beruflichen Praxis. Vielleicht können wir es ja kurzfristig wenigstens testen. Ja? Also wir gehen nach ein paar Wochen an die Arbeitsplätze und gucken, ob das beherrscht wird. Das ist sozusagen die zweitbeste Methode. Ja? Hat schon gewisse Nachteile. Gerade also im Umgang mit Softwarepaketen ist es so, dass die zeitlang angewandt werden und dann hängen sie einem zum Hals hat, wenn man nicht damit klarkommt, und dann verschwinden sie auf einer Halde und in der Regel merkt das kaum jemand. Ja, aber okay, wenn es kurzfristig angewandt wird, ist es schon. Nun kann ich das auch nicht. Ja, also ich komme nicht in die Betriebspraxis rein, das würde stören, das ist zu teuer, zu aufwendig, etc. etc. Was ist das Drittbeste? Was würden Sie sagen?
Ja? Ja, sofort nach dem Kurs prüfen.
Sofort nach dem Kurs prüfen, aber dann wenigstens in einer arbeitsplatznahen Prüfungssituation. Ja? Also wenn Sie zum Beispiel solche Lernaufgaben gemacht haben, dann machen Sie halt am Schluss nochmal eine wirklich schöne, komplizierte Lernaufgabe in Form einer Prüfungsaufgabe. Ja? Können die jetzt mit diesem Datenbanksystem umgehen? Ja, da kriegen Sie jetzt vielleicht irgendein Vorhandenes rein und an dem sollen Sie weiterarbeiten und nur wird getestet, können Sie das. Ja? Und das soll eben nicht irgendwelche Abstraktion sein, sondern das soll möglichst klar und deutlich sein. Oder wenn es eben um Text- und Tabellenverarbeitung sind, dann sollen Sie eben eine Aufgabe kriegen, die der Betrieb in der Realität möglichst nach erfunden ist. Ja? Dieses ist, sagen wir mal, von den vorfindlichen Evaluationsmethoden sicherlich noch die häufigste, die man akzeptieren kann. Ja? Nur das Problem ist, das ist auch ein ganz schöner Aufwand, ja? Der Erstellung, der Durchführung und dann der Auswertung. Ja? Wenn ich das auch nicht machen kann, weil der Zeitrahmen oder der Finanzrahmen oder ähnliches nicht gegeben ist, dann komme ich also zur nächsten Form, ich mache irgend so eine Art von Test. Ja? Ich versuche durch irgendwelche Fragen, vielleicht kleine Teilaufgaben oder ähnliches rauszukriegen, können wir das jetzt. Ja? Hoffentlich ist es einigermaßen realistisch, hoffentlich wird nicht mit Multiple-Choice-Verfahren oder was. Ja? Die Probleme von Multiple-Choice kennen Sie ja, brauche ich glaube ich nicht weiter ausführen, zu welchen Verzerrungen es da kommen kann. Ja? Die Sache ist deswegen natürlich problematisch, weil Sie keine praxisnahe Aufgabe mehr da haben und weil Sie entsprechend einen relativ großen Stichprobenfehler kriegen können. Ja? Also es kann ja sein, dass die Person eigentlich in der Praxis super gut wäre, aber gerade an diesen Teilfragen, die Sie da ausarbeiten, relativ schwache Punkte kriegt. Kann auch umgekehrt sein, dass so eine Person völlig unfähig wäre, also mit Tech in der Praxis zu arbeiten, aber diese kleinen konkreten Aufgaben, erstellen Sie eine Formel mit und so, ja, die kriegt sie hin. Ja. Also ob diese Art von Evaluation wirklich gültig ist, ist außerordentlich die Frage. Das heißt also, wenn Sie das machen, dann haben Sie schon einen Kompromiss eingegangen, der vielleicht notwendig ist, der aber eigentlich von der Sache her nicht mehr gerechtfertigt ist. Und damit kommen wir natürlich zur nächsten Stufe, wenn Sie auch keinen vernünftigen Test am Schluss machen können. Ja? Vernünftig heißt ein Test mit überlegten Einzelaufgaben, die Sie nach bestimmten testtheoretischen Kriterien, da gibt es sowas wie interne Konsistenz und ähnliches, ja, gegenseitig abchecken. Wenn Sie das auch nicht machen können, ja, nähern wir uns jetzt der Realität schon sehr stark an. Ja? Dann gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten und die nennen sich dann mündliche Prüfung oder Klausur. Ja? Also, Sie nehmen sich die Leute vor, reden mit denen und haben dann so das Gefühl, könnten Sie es oder könnten Sie es nicht. Notfalls müssen Sie dann noch eine Note vergeben, dann wird es vollkommen ein Verbandspiel. Ja? Oder aber Sie versuchen halt einiges an theoretischem Wissen, ja, in schriftlicher Form abzufragen. Ja? Hier haben Sie natürlich dieses Repräsentativitätsproblem noch sehr viel mehr, ja? Und den Bezug das Problem des mangelnden Bezugs zur Praxis haben Sie natürlich da auch noch viel mehr. Ja? Also es kann ja sein, dass Ihnen Personen da hervorragende Werte bringen und alles wissen, nur in der Praxis können Sie nichts von ihnen irgendwie anwenden. Damit sind wir natürlich auch bei der universitären Situation, wobei man Folgendes noch zusätzlich bedenken muss, solche Prüfungen und Klausuren, ja, Sie sind als Studierende daran gewöhnt, ja, Sie akzeptieren das, obwohl es bei näheren Betrachten vollkommener Schwachsinn ist. Ich akzeptiere es ja auch nach einem Prüfungsrat und Vorschlag, obwohl ich in jeder Lehrveranstaltung sage, dass es nicht sinnvoll ist, aber ja, so ist das Leben. Ja. Aber bei Erwachsenen ist das sehr viel schwieriger. Ja. Also Erwachsene sowohl in der Klausur wie auch in so einem Prüfungsgespräch zu kriegen, da sind alle die Probleme, die sie bei sich kennen, noch sehr viel stärker. Da gibt es die Leute, die einfach Prüfungen nicht abhaben können. Die könnten das in der Praxis fantastisch, ja, aber in der Prüfung zittern sie und sind nervös und fühlen sich also irgendwie auf die Folter gespannt, etc., etc. Ja. Und es gibt die Leute, meistens aus gut bürgerlicher Familie, die können durch grammatikalisch wohlgeformtes Blabbeln, ja, immer einen guten Eindruck machen, ja, was sehr schwer ist. Ja. Je kürzer die mündliche Prüfung ist, desto schwerer ist es, also das zu merken. Ja. Also de facto muss man sagen, diese Arten von Prüfungen taugen nichts und man sollte wenigstens versuchen, in der beruflichen Weiterbildung sie sein zu lassen und wenigstens auf eine vernünftige, praxisnahe Abschlussaufgabe gehen. Ja. Wie weit das dann möglich ist, ja, ist die andere Frage, aber wenn es irgendwie möglich ist, ja, machen Sie das und lassen Sie diesen üblichen Prüfungsunsinn, der normalerweise einfach nur dazu führt, dass die Note, die man dann vergibt, wahrscheinlich die ist, die völlig unberechtigt ist. Kurzum, wenn Sie evaluieren, evaluieren Sie vernünftig. Es gibt jetzt noch einen weiteren Punkt, den man auch diskutieren kann, der natürlich auch diskutiert werden muss, etwa im Hochschulbereich. Es gibt auch die Evaluierung durch die Beurteilung durch die Teilnehmer. Ja, Sie fragen die Leute einfach, wie waren das? Könnt ihr das jetzt? Ja? Wie hat euch das gefallen? Ja? Das gefällt möglicherweise den Teilnehmern am besten, ja. Und da ich ja letztes Semester in der Basisveranstaltung auch die mit Abstand besten Beurteilung gekriegt habe von allen, die befragt, deren Lehrveranstaltung da gefragt wird, dann neige ich natürlich dazu zu sagen, das ist eine ganz hervorragende Methode, ja. Bedauerlicherweise muss man aber auch wissen, ja, dass sofern es um Lernergebnisse geht, das natürlich weit weg von objektiv ist und deshalb problematisch. Und es durchaus sein kann, dass andere Kriterien wie etwa Leichtigkeit des Stoffs, bestimmte mehr oder weniger didaktische Vortragsweise oder auch schlicht Sympathie eine größere Rolle spielen als die tatsächliche Lern- und Lehranstrengung, die da von beiden Seiten gemacht worden ist. Sie erinnern sich, ganz am Anfang hatten wir diesen kleinen Disput, wer der beste Lehrer ist, und das kam ja durchaus bei einigen raus, dass eigentlich die strengeren Lehrer die besseren waren. Ja? Ob die strengeren Lehrer aber in so einer Evaluation durch die Leute selber die besseren Noten bekämen, das ist sehr die Frage. Also man muss den durchaus begrenzten Wert dieser Beurteilung kennen. Womit ich nichts sagen will gegen solche universitären Evaluationen, das ist ja manchmal auch ganz notwendig, den Professoren rückzumelden, was die Studierenden denken. Ja? Und das sind manchmal negative Bewertungen auch sozusagen psychotherapeutisch recht gut. Ja? Aber als wirkliche Evaluation des Lernerfolgs ist die Sache doch ziemlich problematisch. Etwas anderes ist es, wenn Sie eine Evaluation des Lernprozesses machen. Ja? Das ist gerade für den Lehrenden oft wichtig. Das sind so diese Abschlusssitzungen, wo man gemeinsam über den Ablauf reflektiert, welche Probleme da aufgetaucht sind, wie sich die Leute auch gefühlt haben in bestimmten Situationen. Ja. Das kann besonders dann im Vordergrund treten, wenn die Lernziele stark personenbezogen sind. Also wenn es etwa in dem Kurs mehr um therapeutische Sachen geht, wie Abbau von Ängsten, Aufbau von Fähigkeit, mit anderen Leuten sich vernünftig und diskutieren zu verhalten oder auch Aufbau von Selbstsicherheit. Solche Kurse gibt es ja auch. Ja. Und da ist natürlich die Prozessevaluation, wie das heißt, außerordentlich wichtig. Ja. Man sollte eigentlich deshalb das nicht unterlassen, sowas zu probieren. Ja. Bedauerlicherweise habe ich in den letzten Semestern die Erfahrung gemacht, dass meine Studierenden das mit mir kaum diskutieren wollen. Immer wenn ich es angeboten habe, kam da kaum eine Diskussionsrückmeldung, eher dann nach der Rücksprache, wie man dann nochmal gefragt hat, ja, wie war es denn jetzt? Deswegen habe ich es auch aufgegeben, das etwa in solchen Vorlesungen am Schluss einzuführen. Also wir machen zwar eine Abschlussdiskussion, aber und ich frage das natürlich, aber ich erwarte inzwischen nicht mehr, dass ihr das mir sagt, in irgendwelchen Weiterbildungskursen, wo vielleicht auch gewissermaßen das Alters- und hierarchische Gefälle nicht so groß ist wie an der Universität, läuft das aber manchmal ganz vernünftig. Ja. Natürlich nicht, wenn der Lehrende auch noch der Vorgesetzte ist und sie den nächsten am nächsten Tag als Meister oder sonstigen Vorgesetzten begegnen, dann läuft es natürlich nichts, klar. Aber sonst besteht dann eine Chance, das ganz gut zu reflektieren. Und das sollte man dann auch tun. Also um es nochmal zusammenzufassen, Evaluation, Bildungskontrolling, Kontrolle des Lernerfolgs, wie immer Sie das nennen wollen, es muss sein. Wenn Sie darauf verzichten, können Sie es auch gleich sein lassen. Wieso wollen Sie dann überhaupt sowas tun, wenn Sie nicht mal gucken, ob es irgendwie auch positive Resultate gebracht hat? Und hier, wie in anderen Fällen, muss man die nötigen Kompromisse eingehen. Gehen Sie aber bei diesen Kompromissen nicht zu weit. Ja? Also ich würde sagen, eine praxisnahe Abschlussaufgabe, die auch entsprechende Zeit erfordert und die dann auch differenziert beurteilt und an den Lernenden rückgemeldet wird, ist eigentlich der Punkt, woran man nicht zurückgehen sollte. Auch wenn Sie an der Universität eben sehr viel ineffektivere Evaluationsmethoden kennen. Ja. Okay, aber dann wären Sie sozusagen durch. Und jetzt würde dann wieder das zyklisch-iterative zuschlagen. Es wäre natürlich relativ unsinnig, wenn Sie den Kurs nur ein einziges Mal gemacht haben, es sei denn, der war nur das völlige Desaster. Ja. Jetzt sollten Sie alle diese Erfahrungen einbringen und dann beim nächsten Kurs wieder mit Phase 1 beginnen. Und gegebenenfalls werden Sie dann feststellen, und ich glaube, das ist das, was gerade im Bereich der Weiterbildung die Lehrenden häufig überhaupt noch dabei sein lässt und sie völlig aufgeben lässt, ist, es wird beim zweiten Mal dann ein bisschen besser und beim dritten Mal wird es vielleicht noch ein bisschen besser und irgendwann funktioniert es dann auch. Ja? Wann auch immer das sein wird, das hängt von der Qualität Ihrer Vorbereitung und auch natürlich von dem pädagogischen Talent ab. Ja. Das waren jetzt die 5 Phasen. Wenn Sie noch Nachfragen haben, Verständnisfragen, Anmerkungen, Kritik, können Sie das jetzt natürlich stellen.
Ja, trotzdem die Frage finde ich dann auch, dass ich sozusagen kritisch über meinen eigenen Ablauf nochmal rüberbekommen kann, was ist denn das bei mir auch übergekommen? Das muss ja noch einfach umlaufen. Ich sage, ich habe die große Frage.
Ja, das setzt natürlich voraus, dass Sie die Gelegenheit zur Prozessevaluation haben. Sonst ist es ein bisschen vage. Ne? Also man kann sich dann ja auch ungefähr erinnern, dass zum Beispiel die Lernaufgabe 3 ein bisschen so schwierig war. Aber wenn Sie es nicht rückgemeldet gekriegt haben, ist es nicht so schwierig. Also besser ist es, dass dann so eine Besprechung mit dem Lernenden ist. Wann wollten Sie natürlich dann die Gelegenheit? Das menschliche Leben besteht ohnehin aus ständigen Revisionen, also das bleibt dann auch. Ja, noch Fragen? Kündige ich nur nächstes Mal an. Nächstes Mal kommt also Lern- und Lehrmotivation nochmal. Nochmal deshalb, weil wir es ja schon mal angesprochen haben. Sie erinnern sich mit extrinsisch, intrinsisch und so. Aber da haben wir uns ja so mehr im Schulbereich und so aufgehalten, Fleißbilanz und Bestrafungen und so. Im Bereich der Arbeitspädagogik sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Aber es ist auch hier wieder wichtig, den Lern- und den Lehrenden einzubeziehen, vor allem, weil Sie ja vielleicht meine Lehrenden sind. Und das wird also dann unser Thema Nummer 8 werden nächste Woche. Für heute also vielen Dank.